Kurze Frage. Willst du reich werden? Wenn ja, dann habe ich im Internet die folgenden Angebote für dich rausgesucht. In 14 Monaten zum Millionär. Alternativ, in 50 Tagen zum Millionär. Oder wenn du es besonders eilig hast, in 3 Schritten zum Millionär. Du hast also die Qual der Wahl. Und apropos Qual, kennst du diese unzähligen Angebote im Netz, die dich schnell reich, glücklich oder gesund machen wollen? Manche nehme ich mit Humor. Aber wenn mir Werbung angezeigt wird, wie jemand im goldenen Bademantel Scheine durch die Gegend schmeißt und mich fragt, ob ich mit meinem eigenen Online-Business im Internet Geld verdienen will, dann nervt es nur noch. Ich habe mir deswegen die Branche des Online-Marketings mal etwas genauer angesehen und nach einem seriösen Ansprechpartner gesucht. Und natürlich habe ich darauf geachtet, dass die Person zum Podcast passt. So freue ich mich, dass ich dir heute Oliver Wermeling vorstellen darf. Als früherer Bundespolizist stolperte er über die Verdienstmöglichkeiten im Internet. Als ein E-Book sein Leben veränderte, gab er seinen Status als Beamter auf und legte als Online-Marketer los. Neben der Gründung zahlreicher Softwareprodukte wirkte er an über 50 digitalen Infoprodukten mit und hat sich als Speaker vor allem für Nischenprodukte einen Namen gemacht. Was ihm in seinem Leben als Bundespolizist gefehlt hat? Wie er mit den Vorurteilen gegenüber Online-Marketern umgeht? Und warum sein erstes Online-Produkt von Hundeerziehung gehandelt hat? Das erfährst du jetzt.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Als die dann da standen, haben die uns auch beruhigt, die Polizisten. Und ich fand das irgendwie toll, dass die kamen. Und ich habe dann zu ihnen aufgeschaut und gedacht so, ich fand das auch toll, wenn ich irgendwo mal hinkomme und der oder diejenige ist dann dankbar und sagt, oh, ich bin froh, dass sie hier sind. Ich musste immer mein Handy rausholen und abhängig von meinem Dienstplan machen, ob ich zu- oder absagen kann. Das hat mich sehr gestresst. Als ich nach 3 Stunden wiederkam, hatte ich eben eine Mail gekriegt von PayPal, dass ich eine Zahlung erhalten habe und dass da jemand dieses E-Book gekauft hat. Und das war für mich ein Magic Moment.
Oliver, danke, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Gerne.
Ich würde gerne mit einem Steckbrief beginnen.
Ja.
Dein Name?
Oliver Wermeling.
Dein Alter?
40.
Deine Heimat?
Senden bei Münster.
Deine Geschwister?
Keine, bin ein Einzelkind.
Dein Vorbild?
Mehrere.
Zum Beispiel?
Keiner, der bekannt ist.
Okay. Angenommen, du sitzt in einer Hotelbar. Was willst du trinken?
Je nachdem, ob ich noch fahren muss oder nicht. Wahrscheinlich ein Cuba Libre, wenn ich nicht mehr fahren müsste. Und ansonsten wahrscheinlich einen Kaffee.
Dann würde ich mich dazusetzen, abhängig davon, ob ich noch fahren muss oder nicht, einen Kaffee oder einen Weißwein trinken. Und wir würden ins Gespräch kommen und nach einer Weile, wie ich sage, Mensch, Oliver scheint ein richtig guter Typ zu sein. Was machst du eigentlich so beruflich?
Ja, dann würde ich dich fragen, ob du ganz viel Zeit hast.
Ja, habe ich.
Weil es halt manchmal schwierig zu erklären ist. Ich nenne es mittlerweile wirklich Online-Marketing. Habe die Begriffe auch schon mal geändert. Auch meine Eltern fragen mich immer, wenn die gefragt werden, was ich denn mache. Früher war das einfach, da konnte man das mit einem Wort beantworten. Dem muss ich mal einen kleinen Leitsatz sagen oder wie sie das erklären können. Und letztendlich versuche ich es immer so zu erklären, jetzt für meine Eltern zum Beispiel, dass ich sage, musst dir vorstellen, ich bin wie eine Werbeagentur, ich mache Werbung, aber rein auf online. Und das können sie dann auch gut weitergeben, wenn sie mal gefragt werden. Aber es trifft es natürlich nicht hundertprozentig auf den Punkt, sondern es ist ein bisschen mehr dahinter noch.
Willst du ein bisschen weiter ausholen?
Ja, also im Prinzip ist es ja so jetzt, dass ich angefangen habe, verschiedene Produkte im Online oder auf Online-Wegen zu vermarkten. Damals mit rein digitalen Produkten und jetzt mittlerweile ist eben auch Software ein ganz großer Bereich geworden. Und in Zwischenstationen waren es jetzt eben auch sehr viele physische Ware über E-Commerce, Online-Shops, die ich vermarktet habe. Also es ist ein breites Spektrum mittlerweile.
Sind es dann deine Firmen? Bist du dann daran beteiligt oder bist du sozusagen die externe Ressource, die unterstützt?
Sowohl als auch.
Okay.
In den letzten Jahren war ich in den meisten Firmen beteiligt, aber genau das reduziere ich jetzt gerade wieder ein bisschen.
Weil?
Es einfach zu viel wurde und sich die Prioritäten verändert haben.
Wenn du so auf das Jahr 2018 bisher zurückblickst, gab es so ein berufliches Glanzlicht?
2018 war so bei mir das Jahr der Ruhe erstmal, muss ich sagen. Also ich habe 2018 den Entschluss gefasst, durch Erfahrung auch eben, dass ich reduzieren muss, dass ich meine Prioritäten ein bisschen verschiebe. Und deswegen habe ich jetzt 2018 sehr viel dafür genutzt, einfach zu überlegen und für mich klar zu bekommen, was möchte ich eigentlich in Zukunft. Und das hat auch sehr gut funktioniert und deswegen war es auch ein sehr ruhiges Jahr, sage ich mal, von meinem Business her.
Was war ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, ich muss mir 2018 mal ein bisschen Ruhe gönnen?
Weil ich mich einfach zu sehr eingebunden gefühlt habe. Ich bin wieder in eine Sache reingekommen, sage ich mal, warum ich eigentlich früher einen Cut gemacht habe von meinem damaligen Beruf, weil ich eben gesehen habe, die Freizeit, das Privatleben bleibt ein bisschen zu sehr auf der Strecke und ich bin ein bisschen zu sehr im Business involviert. Das war eigentlich der Hauptgrund und das habe ich halt letztes Jahr sehr zu spüren bekommen auf verschiedenen Wegen oder auf verschiedene Art und Weise, dass es mir nicht mehr so gut ging körperlich und auch psychisch nicht so gut mehr, wie es davor war und deswegen einfach gesagt habe, okay, ich muss jetzt ein bisschen achtsamer wieder mit mir umgehen, mir wieder Zeit nehmen für andere Dinge, mich wieder sortieren und das ist auch nochmal Arbeit, dann zu reduzieren, sage ich mal, gerade jetzt vom Verwaltungsaufwand her, aber tut mir ganz gut und bis Ende des Jahres habe ich das meiste auch abgeschlossen und dann kann ich wieder Anlauf nehmen.
Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, boah, jetzt ist es zu viel, jetzt reicht's? Oder waren das viele kleine
Schlüsselmomente? Das waren viele, viele kleine Momente und rückblickend auch viel gesehen, dass ich vieles einfach nicht mehr so genießen konnte, wie ich das früher mal konnte, wie zum Beispiel Urlaube oder private Veranstaltungen, wo man da mit dem Kopf aber gar nicht dabei war, sondern eigentlich mehr bei der Arbeit war mit dem Kopf. Mhm.
Du hast eben selbst gesagt, Online-Marketing, Online-Business ist so deine Kernkompetenz sozusagen. Lass uns gerne darüber sprechen. Mhm. Ich habe bei der Vorbereitung mal Online-Business gegoogelt und dann kommt als, ich glaube, es war der dritte Treffer, kam ein Blogbeitrag mit der Überschrift What's the best online business to start? I will teach you to be rich.
Okay.
Was macht dein Online-Business für dich aus?
Meins oder generell?
Für dich generell, also so wie du es verstehst, so wie du es auch praktizierst.
Online-Business ist für mich einfach nur Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten über das Internet. Erstmal gar nicht mehr, egal was das jetzt ist. Was du jetzt gerade gesagt hast, ist halt eine Sache, dieses Make Me Rich. Das ist halt eine Sache, die leider oft auch mit dem Begriff Online-Marketing zusammengeführt wird oder in Verbindung gebracht wird. Sehe ich aber vollkommen anders.
Und wie siehst du den Schwerpunkt eines, oder was sollte der Schwerpunkt eines Online-Business sein, wenn nicht how to make me rich?
Also Online-Business hat für mich erstmal nichts mit Reichwerden zu tun. Online-Business ist für mich genau so ein Business wie auch jedes andere. Also genau das Gleiche, wenn man sich jetzt entscheidet, eben ein lokales Geschäft in irgendeiner Stadt zu gründen, wo man eben oder zu eröffnen, wo man eben nicht den Online-Vertriebskanal nimmt, wo man wirklich lokal vor Ort verkauft. Das ist ein Business-Modell. Und das Gleiche ist es eben auch im Online-Business. Man eben sagt, okay, ich mache mir nicht das Ladenlokal irgendwo in der Stadt auf, sondern ich mache eine Webseite, ich mache einen Online-Shop und verkaufe die Sachen eben über das Internet.
Und wie erklärst du dir, dass es so viele unsägliche Angebote da im Internet gibt, wie ich in 3 Schritten reich und in 7 Tagen glücklich werden kann?
Ja, einmal, weil es natürlich möglich ist, über Online-Marketing ganz anders Geld zu verdienen, erfolgreich zu werden als in einem, ich sage einfach mal, herkömmlichen Business. Das ist schon ein Unterschied. Ich habe ja früher auch überlegt, als ich so die ersten Gedanken hatte, ich möchte was anderes machen, ich möchte gerne mich selbstständig machen, da habe ich so ein paar Sachen halt gegenübergestellt. Und dann habe ich mir für mich selber mal eine Tabelle gemacht, was kommt denn auf mich zu, wenn ich jetzt irgendwo hier in Münster meinetwegen ein Ladenlokal eröffne und mache als Beispiel mal ein Schuhgeschäft auf. Dann brauche ich ein Ladenlokal, das muss ich erstmal mieten, das hat doch Betriebskosten, das muss ich heizen, da muss jemand drinstehen von morgens bis abends, damit man da ist und für die Kunden eben da ist. Man muss Waren haben, die muss man auf Lager haben, es bringt nichts, wenn man irgendwo da leere Regale hat und da kommt schon ein Batzen auf einen zu. Also das wird jeder wahrscheinlich bestätigen können, der sich schon mal selbstständig gemacht hat. Da ist man nicht mit ein paar tausend Euro dabei, sondern das ist schon viel Kapital, was man da aufbringen muss und natürlich auch ein hohes Risiko, was man eingehen muss. So, und dann gibt's eben die Möglichkeit, das Ganze nicht lokal zu machen, in einem Ladenlokal, sondern eben online, dass man sagt, man macht's mit einem Online-Shop. Wird natürlich heute auch immer schwieriger in Zeiten von Amazon und Co. Weil auch da ist es so, man muss vielleicht nicht das gleiche Warenlager haben, was man denkt, was man im lokalen Geschäft braucht. Aber der Kunde ist ja heute verwöhnt, wenn er im Internet einkauft und er möchte gerne am nächsten, übernächsten Tag seine Ware haben und möchte nicht erst, dass die Ware von dem Händler bestellt werden und dann weiterversendet werden. Das heißt, auch da hat man eben einen großen Aufwand. Und dann ist es eben noch die dritte Sparte und das sind eben digitale Produkte in jeglicher Form, ob das jetzt Hörbücher sind, ob das E-Books sind, ob das Zugänge zu Mitgliederbereichen sind, ob das Software ist. Und da fallen eben viele Sachen weg, die man bei einem herkömmlichen Geschäft halt benötigt. Letztendlich habe ich ja auch so angefangen mit digitalen Produkten, mit E-Books und Mitgliedschaften, bezahlten oder kostenpflichtigen Mitgliedschaften. Und jetzt rein von dem Invest und auch dem Risiko, was man da einbringen muss, ist es halt sehr gering. Und wenn man es kann oder es sich machen lässt, kann man es halt auch sehr schnell umsetzen.
Das heißt, die Einstiegshürden sind gering.
Ja.
Und dann ist es so ein bisschen wie beim Immobilienmakler oder beim Berater. Jeder kann sich so nennen, jeder kann sich dort umtreiben. Und das kann ich verstehen, dass natürlich dann das auch ein gewisses Klientel anzieht, was vielleicht nicht so repräsentativ ist.
Und was natürlich auch der Fall ist, und ich glaube, das ist in Deutschland auch ein ganz großer Punkt, dass es halt sehr viele digitale Produkte gibt, die erklären, wie man mit digitalen Produkten Geld verdient.
Ich würde mal sagen, 80% davon ja, sind
wahrscheinlich,
das, oder?
Genau. Und ich habe auch damals, als ich nebenberuflich angefangen habe, habe ich mir auch selber diese E-Books, sage ich mal, gekauft. Das war so mein Einstieg. Ich habe wirklich ein E-Book gekauft, wie man mit E-Books Geld verdient. Das war mein Start da rein. Und ich habe aber noch nie vorher Geld übers Internet verdient. Und deswegen habe ich auch einen Teufel getan und ein Produkt gemacht, wie man Geld im Internet verdient, sondern ich habe ein Buch über oder ein E-Book über Hundeerziehung geschrieben, weil ich in dem Bereich halt eine Vorbildung habe. Und habe das halt vermarktet, habe gesehen, okay, das, was derjenige da geschrieben hat, das funktioniert. Und das funktioniert nicht nur damit, dass man anderen Leuten erklärt, wie man Geld verdient, sondern das funktioniert mit jeder Branche, wo es ein Bedürfnis gibt, wo man nach Lösungen sucht, das funktioniert also tadellos. Aber du hast vollkommen recht, 80% der Produkte haben irgendwie damit zu tun, wie man eben Geld verdient. Es ist schade, dass es, sag ich mal, so ein Bild hat, weil es lassen sich eben auch mit anderen Branchen in jedem Bereich halt wirklich ein Business aufbauen. Das ist auch das, was ich zum Beispiel, wenn ich Workshops gebe oder wenn ich Coaching-Kunden habe, dass ich denen nicht sage, auch wenn ich gefragt werde, dass die immer wieder sagen, ja, kann ich nicht irgendwas machen im Bereich Geld verdienen, weil da ist der Markt groß, da ist der Schmerz groß, ja, da suchen viele nach, wo ich mal wieder sage, nein, mach das, was du gut kannst und was andere noch nicht so gut können zu einem Produkt und vermarkte das seriös. Ne?
Stichwort seriös, jetzt kommst du sehr seriös rüber. Nervt dich das manchmal, dass du vielleicht auch schnell in so eine Schublade gesteckt wirst?
Jetzt nicht mehr, am Anfang schon. Ja, weil am Anfang, ich habe so ein bisschen Ausflüge, sage ich mal, in andere Bereiche gemacht. Ich habe vorher nicht so viel mit den typischen Online-Marketern verbracht, sondern bin noch mal so ein bisschen in den Bereich der Suchmaschinenoptimierer gegangen, habe da auch mal einen Workshop gemacht. Das war ein sehr kritisches Publikum, sage ich mal. Das hat mich am Anfang schon ein bisschen geärgert. Hinterher habe ich gelernt, irgendwie damit auch so zu kokettieren und dass man so sagt, okay, deine Meinung kann ich dir nicht nehmen und ich finde es auch gut, dass welche aus diesen Branchen halt auch mal zu mir gekommen sind und mal gefragt haben und sich das auch mal haben erklären lassen, was ich denn eigentlich mache, weil dann wird es eigentlich relativ schnell klar. Und wer aber seine Meinung darüber hat, der hat die in der Regel, es sei denn, er gibt mal die Chance, nicht nur mir, sondern allen anderen auch, darüber zu reden und einfach mal zu zeigen, was man denn wirklich macht. Aber ich will dir auch nicht widersprechen in dem Fall. Es gibt auch sehr viele schwarze Schafe. Und natürlich möchte ich ungerne, wer möchte das schon, damit irgendwo unter einen Hut gesteckt werden. Das ärgert mich dann schon.
Hast du so einen Geheimtipp, wie man mit so Vorurteilen umgehen kann, wie man die so angehen kann, dass vielleicht der Gegenüber das Gespräch eher sucht? Weil ich glaube, kennt jeder. Also ein guter Freund von mir ist Immobilienmakler, der kennt die Vorurteile. Ich kenne sie aus der Modebranche. Models sind dumm, damit da kann ich Geschichten in mehreren Sprachen von erzählen. Und deswegen die Frage, du kennst es auch in einer anderen Branche. Ja. Hast du irgendwie so einen Geheimtipp, wie damit umzugehen ist?
Ja, ich gucke halt immer mal, was ist das? Ist es wirklich eine sachliche Kritik, die irgendwo kommt? Gibt es da auch vielleicht einen Grund für, warum dieses Bild entstanden ist? Oder ist es wirklich einfach nur dieses typische, ich sage einfach mal, haten? Ja? Und da versuche ich halt immer zu differenzieren und habe da eigentlich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Also ich glaube, so den einen Tipp gibt es nicht, wie man damit umgeht. Ich glaube, man muss auch selber, das muss ich auch selber sagen, mich hat das früher immer sehr geärgert, wenn das so war. Ich konnte da damals nicht gut mit umgehen, habe auch mal angefangen, mich gegen Hater in Anführungsstrichen irgendwo erklären zu wollen, aber es hat einfach auch nie zu irgendwas geführt. Und deswegen differenziere ich ganz einfach immer, ist es wirklich eine sachliche Kritik? Auch danach, auch wenn ich mich dazu geäußert habe, darf jeder noch seine Meinung haben, aber dann hatte man zumindest mal die Chance und hat das aus seiner Sicht dargelegt. Und ich glaube, da muss man einfach, man muss lernen, damit umzugehen und man muss wirklich differenzieren, von wem kommt denn da jetzt Kritik oder von wem kommt denn da jetzt irgendwas, dass du in eine Ecke reingedrückt wirst, in die du eigentlich nicht rein möchtest.
Mhm. Lass uns über deinen Start, dein erstes E-Book reden, über 100 hast du gerade gesagt. Mhm. Wenn ich das E-Book jetzt lesen würde, was würde ich danach lernen? Oder was würde ich dadurch lernen?
Was das erste E-Book wirklich angeht, wie du deinen Hund besser erziehst, wie du es dir einfacher machst mit manchen Sachen, mit den größten Problemen, die man meistens in der Hundeerziehung hat, wenn man Ersthundehalter ist.
Okay, und wie umfangreich ist sowas gewesen dann bei dir?
Damals, das erste E-Book war so circa 100 Seiten.
Okay.
Und ja.
Aber braucht das da nicht irgendwie auch eine gewisse Praxis? Oder weil es ist ja dann, ist ja dann auch nur ein Buch und nur Theorie. Ich kann mir vorstellen, beim Hund ist dann, gab es dann irgendwie Übungen oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht sowas aus?
Also natürlich, man muss aber auch sehen, wie viele Hundebücher gibt es denn? Ich rede jetzt nicht nur vom E-Book, sondern geh in ein Geschäft oder guck bei Amazon, wie viele Hundeerziehungsbücher gibt es? Und natürlich ist das immer, gerade in dem Bereich kann man nicht individuell arbeiten, sondern man kann halt nur sehr allgemein mit dem, was man eben weiß, über Hunde eben arbeiten und das eben weitergeben. Ich habe ja damals genauso gelernt, als ich meinen ersten Hund hatte. Ich war auch mal Diensthundeführer bei der Polizei, habe mich dann natürlich auch privat sehr damit beschäftigt. Und habe ja auch privat mir dann Hundebücher gekauft, wo ich mir dann halt meine Rosinen rauspicken konnte, was mir persönlich geholfen hat. Du sagst es aber richtig und das war auch dann hinterher der zweite Schritt, dass die Leute halt, die Kunden, die das E-Book gekauft haben, gefragt haben, ob es zu den einzelnen Sachen eben vielleicht auch Videos geben würde, weil man eben dann das hautnah sehen kann. Und das hat im Prinzip auch dazu geführt, dass ich eben dann Videos darüber gedreht habe und das Ganze nicht mehr als E-Book verkauft habe, sondern im nächsten Schritt wirklich als Mitgliedschaft, dass die Kunden sich einloggen können und sich diese Videos eben angucken können. Aber auch heute, das Produkt läuft jetzt schon seit 2011 haben wir das gestartet, also schon sehr lange, ist es noch so, dass natürlich auch immer wieder individuelle Fragen kommen. Da gehen wir aber auch so mit um, dass wir eben sagen, dass wir es für unseriös erachten, wenn wir darauf jetzt eine Antwort geben, weil man das eben nicht kann, wenn man den Hund und den Halter nicht sieht und nicht kennt, weil ein beschriebenes Verhalten von einem Hund kann ganz verschiedene Ursachen haben und da gehen wir auch so mit um und wir positionieren uns auch gar nicht so, dass wir sagen, wir machen die individuelle Hilfe, sondern wir positionieren uns sehr allgemein und sagen auch ganz ehrlich, dass wenn es halt individuelle Probleme gibt, dass man an einem Hundetrainer halt einfach nicht vorbeikommt und den auch dann buchen muss.
Und das läuft heute noch, sagst du?
Das läuft heute noch, ja.
Und wächst das noch? Ist das ein wachsender Geschäftszweig bei dir oder ist das stagniert das oder gibt es da so eine natürliche Größe, die jetzt erreicht ist in dem Geschäft oder wie sieht das aus?
Also wachsen tut es nur, wenn ich aktiv Änderungen vornehme. Sonst stagniert es, was in dem Fall aber auch vielleicht daran liegt, dass es nicht mehr so meinen hundertprozentigen Fokus hat. Das war so eins meiner ersten Projekte, das möchte ich auch gerne noch lange, lange behalten. Das Schöne an der Sache ist, man muss es nur selten aktualisieren, weil die Hundeerziehung ändert sich nicht so schnell, wie sich vielleicht irgendwelche technischen Plattformen wie Facebook und Co. halt ändern, wo man, wenn man da was erklären würde, müsste man regelmäßig ein Update machen und die neuen Oberflächen zeigen. Das muss man eben bei Hunden nicht tun, weil sich da eben selten was ändert. Und das Schöne ist natürlich auch, dass es nicht irgendwann vorbei ist, dass Leute sich Hunde zulegen. Also das heißt, es ist eigentlich ein Evergreen-Produkt, da ist ein Markt da, der ist schon saisonal vielleicht irgendwo ein bisschen eingeschränkt, aber da hat das Online-Business sowieso ein bisschen mit zu kämpfen, sage ich mal gerade so in den heißen Sommermonaten. Aber um es auf den Punkt zu bringen, es stagniert. Das ist aber nicht schlimm in dem Fall, weil ich wüsste, ich könnte es mit Sicherheit ein bisschen vorantreiben, aber ich muss natürlich auch meinen Fokus dahin verlegen, wo ich es am sinnvollsten sehe und wo ich eben den größten Wert sehe.
Vielleicht kannst du kurz die Begrifflichkeit Evergreen erklären für diejenigen, die sich noch nicht so mit Online-Marketing auseinandergesetzt haben.
Evergreen meine ich jetzt in dem Zusammenhang einfach damit, dass das ein Produkt ist, was eben nicht jetzt durch einen Trend oder sowas gekommen ist oder auch wieder geht, sondern dass es wahrscheinlich, sage ich mal, auch in 10 und auch in 20 Jahren noch Menschen geben wird, die sich einen Hund zulegen und Probleme mit der Hundeerziehung haben.
Gut, jetzt dann hast du dein E-Book geschrieben über die Hunde und ist ja auch eine glaubwürdige Geschichte, ne? Wenn du vorher die Erfahrung mit den Hunden im Beruflichen als auch im Privaten gesammelt hast. Mhm. Und wie erfahre ich dann als potenzieller Kunde davon?
Du gibst bei Google das Problem ein, was du hast. Hundeerziehung, mein Hund zieht an der Leine, und daraufhin schalte ich eben meine Werbung, so dass man eben, dass du eben meine Verkaufsseite findest, wo du den Kurs eben kaufen kannst.
Also die Google AdWords.
Genau. Ja, Google Ads heißt es ja mittlerweile.
Okay.
Genau.
Da bin ich wirklich nicht vom Fach. Ich habe letztens aber so eine Headline gelesen, dass das sinkt, oder dass das nicht mehr so gut funktioniert bei Google. Ist das richtig? Bin ich da richtig informiert?
Höre ich auch oft, kann ich absolut nicht bestätigen. Okay. Ich sage das auch jedem, es ist die beste Werbemöglichkeit, die es gibt, Google Ads, weil letztendlich, angenommen, nur mal wieder ein Beispiel, du verkaufst Tennisschläger und du weißt jetzt, im Internet hast du vielleicht irgendwo eine Zielgruppe und weißt, okay, alle, die in der Zielgruppe sind, die spielen Tennis. Jetzt weißt du aber ja nicht, von denen hat er sich vielleicht letzte Woche noch einen neuen Tennisschläger gekauft oder nicht. Wenn aber jemand bei Google in die Google-Suche eingibt, Tennisschläger kaufen, dann weißt du ja, er sucht aktiv danach. Also er ist wirklich interessiert, jetzt einen Tennisschläger zu kaufen. Ich habe es gerade schon gesagt, das Entscheidende ist, er ist jetzt interessiert. Weil du weißt punktgenau, er hat das jetzt da eingegeben, der Fokus ist total darauf, er sucht danach. Und ich sage auch immer vielen Coaching-Kunden oder auch in Workshops, wenn diese Google-Ads-Werbung nicht funktioniert, wo du wirklich auf eine Suchanfrage, die jetzt stattfindet, oder auf ein Problem, wo die Lösung für gesucht wird, wenn du da kannst du ja exakt deine Lösung für oder das Produkt für präsentieren. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es im Prinzip eigentlich ausgeschlossen, dass andere Trafficquellen, also Besucherquellen, funktionieren. Ja, da wird immer wieder widersprochen oder viele sagen, Google AdWords funktioniert bei mir nicht. Das glaube ich erstmal immer so nicht. Dann sage ich immer, dann ist das Angebot nicht richtig. Ja, dann hast du nicht das passende Angebot für die Suchanfrage, weil mehr geht ja nicht. Es sucht jemand danach aktiv und du kannst es ihm aktiv sofort präsentieren, aber er kauft es vielleicht nicht. Dann muss ja der Hase irgendwo anders im Pfeffer liegen, aber nicht, dass Google Ads nicht funktioniert. Was natürlich ist, immer mehr erschließen Google Ads für sich und es ist ein Bieter-Modell, also das heißt, Google legt nicht fest, was ein Klick kostet, sondern lässt die Werbetreibenden letztendlich das selber festlegen, also wer das meiste bietet für einen Klick, der kriegt den Klick in der Regel oder kriegt die beste Position und natürlich haben wir alle mit Wettbewerb zu kämpfen, was vielleicht auch nochmal ein Grund ist mit dem Hundeprodukt, was ich ja heute noch verkaufe. Früher war ich einer der einzigen im deutschsprachigen Markt, heute gibt es 10, 20, 30 Produkte und die haben natürlich auch Google Ads für sich entdeckt. Das heißt, der Suchende hat auch eine Auswahl mittlerweile, die er früher nicht hatte.
Das heißt, deine Marge sinkt im Laufe der Jahre, wenn es teurer wird, die Google Ads zu schalten. Musstest du es teurer machen mittlerweile oder?
Ja, das habe ich aber nicht aus dem Grund gemacht, sondern ich habe es einfach irgendwann mal preislich getestet. Das ist auch eine Sache, die ich jedem empfehlen würde, dass man eben gerade bei digitalen Produkten Preistests macht, weil man wirklich dann den Kunden entscheiden lassen kann, wie die Wertschätzung dafür ist und was am besten funktioniert. Was man machen kann und muss, ist zum Beispiel, dass man einfach Folgeprodukte verkauft. Ne? Dass man eben guckt, dass man den Umsatz pro Kunden, den man schon gewonnen hat, eben steigert. Und das passiert eben dadurch, dass man Folgeprodukte anbietet. Das können weitere digitale Produkte sein, können aber auch physische Produkte sein. Entweder entscheidet man sich vielleicht selber mal, Hundezubehör zu verkaufen. Habe ich früher sogar mal gemacht in Form eines Shops. Oder eben man geht auf Affiliate-Produkte. Dass man eben physische Produkte von anderen Anbietern eben verkauft oder ich sag mal Hundehaftpflichtversicherungen kann man auch sich anmelden als Affiliate-Partner und Provisionen verdienen, Hunde-OP-Versicherung, also da gibt es schon Möglichkeiten und das war letztendlich auch das, was ich dann gemacht habe, um darauf zu reagieren. Früher war man verwöhnt, da war der erste Verkauf und der hat sofort mit einer guten Marge was gebracht und heute muss man eben sagen, okay, ich muss gucken, dass ich jedem zweiten, jedem dritten Kunden halt noch irgendwo ein Folgeprodukt verkaufe oder sogar mehr Folgeprodukte.
Eine Frage zu dieser Preisgestaltung. Ich sehe ja immer wieder diese 97er-Preise. Mhm. Da kostet irgendwie das E-Book 97 Euro und das Coaching 497 Euro. Warum immer 97?
Ja, das ist halt tatsächlich irgendwann mal aus dem amerikanischen Markt rübergeschwappt. Ja, da hat man gesagt, die 7 hinten, die konvertiert einfach gut. Also da kaufen die meisten Leute. Ich habe dazu einen interessanten, oder ich habe das widerlegt, sage ich mal, indem ich damals das Produkt für 67 Euro angeboten habe. Das habe ich einfach so übernommen mit der 7 hinten und habe dann irgendwann mal gesagt, okay, ich teste jetzt mal, ob 69 Euro auch funktioniert. Und tatsächlich gab es keine Veränderung. Also es haben genauso viele Leute für 69 gekauft wie für 67. Und ich habe dann sogar was gemacht, was man eigentlich als No-Go bezeichnet. Ich habe den Preis auf 69,90 Euro angehoben. Mhm. Dann wirkt der Preis sehr groß, wenn man ihn sich anguckt. Aber ich habe halt gedacht, in Deutschland sind wir das ja auch gewohnt, dass wir, wenn wir im Supermarkt sind, dass wir diese krummen Preise hinten haben und das halt immer noch 0,90 oder 0,99 da ist. Und da war es wieder genauso. Es haben halt hat keiner weniger gekauft, dadurch, dass ich die 0,90 da noch dran gemacht habe. Mhm. Was natürlich sein kann, ist auch wieder, dass es ein bisschen branchenabhängig ist und dass es vielleicht, jetzt haben wir hier eine zweistellige Summe, im dreistelligen Bereich kann es wieder besser konvertieren. Aber um die Frage zu beantworten, das ist einfach irgendwann mal in Amerika getestet worden. In Amerika sind aber fast alle Preise netto, da kommt erst an der Kasse noch die Mehrwertsteuer drauf und da hat es halt scheinbar gut funktioniert und die haben auch ganz andere Möglichkeiten zu testen, weil die natürlich mit viel größeren Zahlen arbeitet, was dann auch viel schneller signifikant wird. Also hier einen Test zu machen, 67 gegen 69, da braucht man schon richtig, richtig viele Besucher für, um wirklich signifikant sagen zu können, der eine Preis funktioniert besser als der andere. Das können die Amerikaner und die haben es uns halt rübergeschickt, sag ich mal.
Ja, die Preisgestaltung ist also eine Wissenschaft für sich. Ja. Gibt es ja zahlreiche Studien zu. Was auch eine Wissenschaft für sich ist, ist dieses ganze Know-how, was man dafür braucht. Wie hast du das denn am Anfang gemacht? Also woher kam das Know-how, dieses Produkt zu vermarkten?
Wirklich, also einmal über das E-Book, was ich damals gekauft habe. Da standen sehr viele Anleitungen drin, wie was funktioniert. Und dann war es wirklich Learning by Doing. Also dann habe ich mich da wirklich durchgewurstelt, nächtelang und auch viele, viele Fehler gemacht und viel falsch gemacht und viele Sachen, wo ich mir hinterher Hilfe geholt habe, wo man mir auch gesagt hat, Mensch, was hast du denn da gemacht? Das kann vorne und hinten nicht funktionieren. Das war wirklich...
Hast du ein konkretes Beispiel dafür?
Ja, ich habe zum Beispiel damals gelernt, wie man eben eine Webseite baut, ohne programmieren oder coden zu können, dass man das eben mit so einem Tool damals machen konnte. Das war damals noch sehr spartanisch, sage ich mal. Und dann habe ich irgendwann Templates entdeckt für WordPress, also kostenloses Content-Management-System, wo ich gesehen habe, oh, da gibt es ja schöne Webseitenvorlagen. Und dann hatte ich halt mir so ein Template oder auch Theme genannt mal gekauft und habe aber versucht, dieses Theme nicht mit WordPress zu nutzen, sondern einfach mit meiner normalen HTML-Webseite, was hinten und vorne nicht funktionieren kann. Und da habe ich tatsächlich also wochenlang dran gesessen und hatte das auch hinterher so, dass es zumindest in der Vorschau ganz gut aussah. Aber da hat natürlich nichts funktioniert, weil da gar keine Datenbank hinter war. Und das waren so schmerzhafte Erkenntnisse, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich wirklich 3-4 Wochen lang was gemacht, was nie hätte funktionieren können.
In welchem Moment ist dir bewusst geworden, dass das funktioniert?
Dass was funktioniert?
Der E-Book-Verkauf, der Aufbau eines Online-Business.
Weiß ich noch wie gestern, der Tag, wo das eben war. Ich hatte alles fertig. Ich habe dann das E-Book fertig geschrieben. Das war erstmal für mich eine Herausforderung. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe, egal über was. Dann alles technisch aufgesetzt, sag ich mal, die Webseite erstellt, Verkaufstext geschrieben, Zahlung integriert. Und jetzt hatte nur noch gefehlt, dass die ersten Besucher kommen. Und da habe ich eben damals schon Google AdWords damals noch geschaltet. Und ich weiß noch, dass damals war es ein Samstagmorgen, da hat meine Mutter mich abgeholt, da bin ich gerade umgezogen und wir wollten zusammen in ein Möbelhaus fahren, eine neue Couch kaufen. Und ich hatte kurz zuvor das erste Mal so diese Google AdWords-Anzeige scharf geschaltet, sodass wirklich auch die Werbung geschaltet wird, wenn jemand danach sucht. Und als ich nach 3 Stunden wiederkam, hatte ich eben eine Mail gekriegt vom PayPal, dass ich eine Zahlung erhalten habe und dass da jemand dieses E-Book gekauft hat. Und das war für mich ein Magic Moment, wo ich einfach gesehen habe, okay, krass, ich habe das jetzt angeschaltet, ich war weg, ich habe jetzt aktuell nichts aktiv dafür getan und es wurde einfach gekauft. Das war für mich ganz klar der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es funktioniert.
Du hast auf deiner Webseite ja ein zentrales Angebot. Du bist ja in mehreren Firmen involviert, hast du am Anfang ja auch gesagt. Aber auf deiner Webseite gibt es diesen Beschleuniger-Call.
Genau.
Was genau ist das?
Der Beschleuniger-Call ist letztendlich eine Business-Analyse und ein anschließendes Coaching mit Maßnahmenplan, was man schnell tun kann, um eben das Business zu starten oder eben voranzutreiben. Das ist aus der... ich sag mal nicht Not heraus, aber auch aus der Anfrage heraus entstanden. Ich habe digitale Produkte, ich habe auch Coachings, die ich anbiete, mache auch verschiedene Masterminds, aber natürlich ist es mal so, das digitale Produkt ist, sage ich mal, ein Selbstlernprodukt. Das heißt, man muss mit den Informationen, die ich da gebe, natürlich versuche ich die mal bestmöglich darzustellen, man muss damit umgehen können, man muss sie umsetzen können. Und dann gibt es halt diese große Hürde zum Coaching, was natürlich aber auch im preislichen Bereich sehr hoch liegt, weil man eben seine persönliche Leistung reinbringt. Und da habe ich gedacht, es muss doch irgendwas geben, was dazwischen ist. Und daraufhin ist halt dieser Beschleuniger-Call entstanden, weil ich immer gesehen habe, viele haben ganz tolle Ideen, viele haben auch schon ganz, ganz viel umgesetzt, aber es passiert einfach nicht dieser Magic Moment, den ich damals hatte. Also es kommt nicht der erste Verkauf zustande oder es ist einfach zu wenig. So, und ich habe einfach gesehen, okay, wenn ich die entsprechenden Informationen erhalte und gemeinsam mit meinem Mitarbeiter halt drauf gucke, dann können wir sehr, sehr viele Sachen sofort erkennen, warum es teilweise nicht funktioniert oder was nicht implementiert wurde, wo wir eigentlich garantieren können, dass wenn es implementiert wird, dass es sofort besser wird. Mhm. Und das findet auch guten Anklang und ja, letztendlich ist das eine Analyse mit einem abschließenden Gespräch und in dem Gespräch wird halt genau gesagt, was getan werden muss und das hat bis jetzt auch toi 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 immer wirklich zu mehr Erfolg geführt.
Mhm. Kostet, nicht überraschenderweise, 297 Euro.
Das ist
ja. Aber wie gelingt es? Also ich habe mir das angeschaut und habe mich gefragt, wer kauft das jetzt? Also selbst wenn ich jetzt in dem Geschäft unterwegs wäre, würdest du mich mit dieser einen Seite nicht überzeugen, weil da würde mir noch so ein bisschen Vertrauensaufbau fehlen. Mhm. Wie gelingt es dir, zu deinen potenziellen Kunden Vertrauen aufzubauen?
Ja, das passiert tatsächlich ein bisschen durch die Zeit, muss man sagen. Es sucht ja auch oder es kommt ja auch niemand auf meine Webseite einfach nur so. Oder ich mache ja auch keine Push-Werbung jetzt auf diese Webseite, dass ich irgendwo bei Facebook sage, besucht meine Seite, weil du hast vollkommen recht. Wer mich nicht kennt und sieht dieses Angebot, der würde sagen, okay, wer ist das? Was macht der? Warum soll ich dem jetzt hier das Vertrauen schenken, irgendwo was für 300 Euro kaufen und ich weiß nicht, was dabei rumkommt. Sondern die Leute, die zu mir auf die Webseite kommen, die suchen auch explizit nach mir in der Regel und die haben mich eben gesehen oder gehört in Podcasts, sie haben gesehen, dass ich verschiedene Softwarelösungen halt entwickelt habe, die sie selber nutzen. Die haben mich auf Konferenzen wie zum Beispiel der Contra gesehen und das ist im Prinzip, wie ich das Vertrauen zu den Leuten aufgebaut habe oder die Leute eben zu mir. Genauso ist es auch, wenn ich meine Workshops anbiete. Das mache ich immer sporadisch, auch wie ich Lust habe. Dann bewerbe ich einen Workshop, der ist auch nicht günstig, sage ich einfach mal. Und natürlich würde das nicht funktionieren, wenn die Leute nicht das Vertrauen hätten zu mir.
Wir würden jetzt hier nicht zusammensitzen, wenn du nicht eine berufliche 180-Grad-Drehung gelandet hättest. Du warst vorher bei der Bundespolizei.
Genau.
Was hat dir in deinem früheren Beruf am meisten Freude bereitet?
Am meisten Freude haben mir wirklich die Kollegen damals bereitet und ein ganz neues Gefühl von Gemeinsamkeit einfach so. Das waren so die ersten Jahre, sag ich mal. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht und das war auch der Grund, warum ich eigentlich immer sehr, sehr gerne damals auch zur Arbeit gegangen bin. Weil man hat quasi einen neuen Freundeskreis intern aufgebaut und das war eigentlich das Schönste für mich. Und, muss man auch sagen, die Vielfalt an Möglichkeiten und auch an verschiedenen Tätigkeiten, die man eben hatte.
Hast du noch Kontakt mit den früheren Kollegen heute?
Mit wenigen habe ich noch Kontakt, ja, aber nicht mehr mit vielen.
Okay.
Das ist aber auch so, das ist jetzt nicht geschuldet, man war nicht immer gleich, sondern es war immer eine Fluktuation da. Man ist von einer Einheit in die nächste und das hat eben nicht, man kann eben nicht sagen, ich war jetzt 17 Jahre mit den gleichen Leuten zusammen, sondern ich habe ganz, ganz viele Leute kennengelernt in der Zeit und ein paar Bekanntschaften sind halt auch zu Freundschaften dann geworden und die sind auch bis heute irgendwo noch geblieben und da hat man auch immer noch den Kontakt dann zu.
Okay. Und in 17 Jahre warst du da, hast du gerade gesagt? Genau. In welchen Bereichen warst du da unterwegs?
Sehr unterschiedlich. Ich habe angefangen damals im Objektschutz. Das war damals, da war die Bundesregierung noch in Bonn. Gab es noch die Ministerien in Bonn. Das war eigentlich auch so Standard, dass man, wenn man in damals West ausgebildet wurde, dass man danach in diesen Objektschutz musste, heißt Ministerien schützen. Es war nicht sehr motivierend, sag ich mal, wenn man seine Ausbildung gemacht hat und macht dann Objektschutz. Danach bin ich in eine Einsatzhundertschaft, dann in eine Sondereinheit, in eine Zugriffseinheit gegangen für mehrere Jahre. Hab dann ein paar Beratungs-Auslandstätigkeiten, sage ich mal, gemacht und bin dann Hundeführer geworden, hinterher auch in die Hundeausbildung mit reingegangen und letztendlich dann auch da meine Karriere dann beendet. Da war ich im Einzeldienst hier in Münster auf der Wache als Kontrollstreifenbeamter und zugleich eben aber auch Diensthundeführer.
Aber das klingt doch nach Abwechslung. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich habe ja keinen Bock mehr drauf?
Ja, das hatte dann viele, viele Gründe, sage ich mal, die so zusammengekommen sind. Zum Beispiel war es zum Schluss eben so, dass der Einzeldienst auf der Wache, eigentlich habe ich jahrelang darum gekämpft, hier nach Münster zu kommen. Das war sehr schwierig, ja, weil es ging nach einem Sozialpunktesystem und ich war nicht verheiratet, hatte keine Kinder und es gab keinen Grund, warum ich hier nach Münster kommen sollte. Es hat sich dann dadurch ergeben, dass ich letztendlich Hundeführer geworden bin und dann eben Planstellen hier in Münster frei wurden für Hundeführer und durch eine Umstrukturierung kam ich dann hier hin. Dann war man vielleicht auch nicht mehr so bereit, jetzt wieder einen Umschwenker zu machen und zu sagen, jetzt bin ich hier, jetzt gehe ich wieder weg. Also man war nicht mehr so ganz flexibel. Aber die Arbeit hat mir nicht mehr so den Spaß bereitet und auch der Schichtdienst hat mir keinen Spaß gemacht. Also das war eigentlich so der Hauptgrund und wenn ich auch danach gefragt werde, sage ich immer, der Schichtplan war mein ständiger Begleiter. Den hatte ich im Handy fotografiert und egal was war, ob es Familiengeburtstage waren, ob es irgendwelche Fahrten waren mit Freunden oder Feierlichkeiten, ich musste immer mein Handy rausholen und abhängig von meinem Dienstplan machen, ob ich zu- oder absagen kann. Das hat mich sehr gestresst, sage ich mal, weil ich musste wirklich mein komplettes Leben nach diesem Plan leben und das hat mir nicht gut gefallen und das habe ich eine Zeit lang eben gemacht, auch über mehrere Jahre, aber das war eigentlich die Motivation zu sagen, irgendwas muss ich ändern.
Also die Sehnsucht nach mehr Selbstbestimmung, nach mehr Freiheit.
Freiheit, ja, Freiheit ist wirklich, was die Motivation war, ja.
Und wie war das dann konkret, also wann gab es den Moment, dass du, also man kommt ja nicht einfach so auf die Idee, ein E-Book zu schreiben. Wie ist das entstanden, die Idee? Wie bist du auf Online-Marketing gekommen?
Ich habe halt, als ich irgendwann mal gemerkt habe, ich muss jetzt noch 30 Jahre das machen, was ich jetzt gerade mache, habe ich halt überlegt, okay, was gibt es denn für Alternativen? Ich wollte mich nicht unbedingt wieder innerhalb der Polizei wegbewegen. Also das wäre natürlich, wäre mir offen gewesen, wollte aber natürlich auch die Hundeführertätigkeit nicht aufgeben. Das war so ein bisschen Zwiespalt und dann habe ich halt die Augen aufgemacht, was es für Möglichkeiten für mich gibt. Es ist auch halt so, als Polizist kannst du nicht einfach so zum anderen Betrieb wechseln oder in eine andere Firma. Und eigentlich fand ich Selbstständigkeit immer, obwohl mein Vater mir davon abgeraten hat, der ist sein Leben lang schon selbstständig, fand ich trotzdem immer attraktiv. So, und dann habe ich halt geguckt, was gibt's denn überhaupt für Möglichkeiten und das Erste, was ich damals gefunden hatte, als man auch in das Internet bemühen konnte um solche Sachen, wenn man zum Beispiel Geld verdienen im Internet oder selbstständig machen eingegeben hat, dann kamen halt erstmal Sachen wie Network Marketing oder irgendwelche unseriösen Casino-Tricks, wie man da Online-Casinos austricksen kann.
Ja, die gibt es ja heute immer noch. Ich hatte ja meine Google-Suche gemacht.
Ah ja, okay. Ich habe das auch tatsächlich probiert, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß auch heute, dass es nicht funktioniert und vielleicht auch ein guter Hinweis an alle Zuhörer, auch wenn das noch so plausibel klingt, dass das funktioniert, es wird nicht funktionieren, gibt es verschiedene Gründe für. Alles Mögliche ausprobiert, auch im Network Marketing damals, fand das Geschäftsmodell Network Marketing eigentlich auch echt cool, muss ich wirklich sagen. Ich fand das super und das war auch gut erklärt. Es war aber nichts für mich.
Network Marketing, vielleicht kannst du das kurz beschreiben. In meiner Sprache würde ich das wie so ein nettes Schneeballsystem beschreiben. Ist das richtig?
Ja, natürlich habe ich am Anfang auch, als ich das erste Mal gemacht habe, mit meinem Freund zuvor gesagt, das ist ein Schneeballsystem, das ist verboten. Habe mich dann natürlich erkundigt, was ist wirklich ein Schneeballsystem und was ist es nicht. Konnte dann bei den, in Anführungsstrichen, lang etablierten und seriösen Network-Firmen das ausschließen, dass es zumindest nicht illegal ist, dass es so ein, dass halt jeder auch die Möglichkeit hat, egal an welcher Position er irgendwo dazukommt, mehr zu verdienen als die, die vorher da waren oder die über ihm sind oder. Das sind, glaube ich, alles Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit es eben nicht illegal wird. Aber kurz, um das vielleicht zu erklären, was ist es? Es gibt eine Firma, die hat Produkte jeglicher Art. Also da gab es von Nahrungsergänzungsmittel über Jeans, über auch Hundefutter damals. Da gab es ganz viele verschiedene Möglichkeiten eben. Und man kann eben als Partner, als selbstständiger Partner diese Produkte zum Einkaufspreis kaufen und halt verkaufen. Ja? Was sich aber nicht einfach gestaltet, weil oft sind es eben in meinen Augen Produkte, die jetzt nicht so den Mehrwert haben oder die eben sehr erklärungsbedürftig sind und die man beim Discounter halt für wesentlich günstigeres Geld bekommt. Man ist ja jetzt auch nicht auf einmal der Verkäufer. Man hat ja gar keine Plattform dafür. Also letztendlich richtet man sich an meistens Freunde und Bekannte und das war schon mal was ich nicht machen wollte. Und der zweite Weg eben um mit Network Marketing eben sich selbstständig zu machen, ist halt weitere Vertriebspartner zu generieren, an deren Umsätzen man dann mit partizipiert. Aber auch da ist es natürlich wieder so, wem soll man das vorschlagen? Freunden und Bekannten. So, und da wollte ich nie machen. Hab mich da auch nicht gut beigefühlt und habe dann auch versucht, sage ich mal, über andere Wege neue, kalte Kontakte zu akquirieren. Aber natürlich war das auch alles schwierig und mir hat das auch keinen Spaß gemacht. Ich habe das irgendwie, ich bin da so dem Geld, will ich nicht sagen hinterher, aber einer neuen Möglichkeit hinterhergelaufen. Habe aber dann irgendwann für mich gesehen, okay, das ist nicht meins, weil ich muss mich da ganz doll verbiegen. Ich muss zu einem Menschen werden, der ich gar nicht sein will. Man kriegt das ja dann auch irgendwo eingetrichtert, dass man so und so sich verhalten soll. Aber ich gedacht, das bin ich nicht und das kann ich auch nicht. So, und dann kam halt irgendwann tatsächlich das E-Book, wovon ich gerade schon erzählt habe, was ich dann gekauft habe im Internet, wo ich das erste Mal die Augen dafür geöffnet bekommen habe, dass es eben diese Möglichkeit gibt, Online-Marketing zu machen, dass man sich da schon was aneignen muss, auf jeden Fall an Fähigkeiten. Aber für mich war das toll, weil ich konnte das irgendwo nebenbei machen. Ich musste gar nicht so im Vordergrund stehen. Ich musste nicht verkaufen. Ich habe mich immer für einen schlechten Verkäufer selber gehalten, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Und da hatte ich auf einmal so diese alternative Perspektive. Da ist eine Webseite, die ist mein Verkäufer. Ich muss selber gar nicht mit dem Kunden sprechen, sondern die Webseite macht das für mich. Und das war eigentlich das, wie ich dazu gekommen bin. Und ich habe damals lange überlegt, über Tage, ob ich diese damals 27 Euro für dieses E-Book ausgebe. Das war wirklich eine schwierige Entscheidung. Heute bin ich sehr dankbar, dass ich das dann doch gemacht habe.
Wie groß war der Zeitraum von, ich habe ein E-Book entdeckt, was 27 Euro kostet, bis zu, ich reiche meine Kündigung ein?
Da muss ich jetzt ganz kurz überlegen. Das war so 2 Jahre.
Okay, doch so lange dann.
Ja, weil das war natürlich so, als ich dann, erstmal, ich habe das E-Book gekauft und gelesen, dann musste ich alles umsetzen. Das hat auch, sage ich mal, 3-4 Monate gedauert. Und dann war es natürlich auch noch nicht so, dass ich das Geld verdient habe, wovon ich hätte leben können. Hm. Das kam erst viel später im Laufe der Zeit, weil ich habe halt irgendwann gesehen, okay, mit dem E-Book, das klappt gut. Ich habe damit, ich kann mich noch sehr gut erinnern, circa 400 Euro nebenbei verdient im Monat. Das war für mich damals sehr viel Geld. Ich weiß noch, meine größte Beförderung bei der Polizei haben mir 250 Euro mehr gebracht, ne? Und deswegen waren 400 Euro schon sehr attraktiv. Und man muss sich auch mal überlegen, was kann man mit 400 Euro mehr mal machen, ne? Das ist schon gut gewesen. So, und dann habe ich aber überlegt, okay, was mache ich denn, um jetzt 4.000 zu verdienen, damit ich meinen Job kündigen kann und auch davon leben kann. Und ich hatte damals keine Ideen, wie ich das skalieren kann, wie ich das größer machen kann. Und habe halt gedacht, ich brauche 10 solche Projekte, die 400 Euro machen. Und habe dann aber auch wieder überlegt, okay, es muss ja auch authentisch bleiben. Mit Hundeerziehung kannte ich mich halt tatsächlich gut aus. Da hatte ich das Vorwissen, aber ich kann ja nicht Experte in 10 verschiedenen Bereichen sein. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, aber ich weiß ja, wie das technisch geht und ich weiß auch, wie das marketingtechnisch geht. Und dann habe ich mir Partner gesucht. Dann habe ich halt geguckt, okay, was gibt es für Branchen, wo es interessant wäre. Zum Beispiel damals war aus eigenem Interesse, habe ich mal bei Google geguckt, wenn man hypnotisieren lernen möchte, was es da für Möglichkeiten gibt, habe ich gesehen, es gibt eigentlich nur Seminare. Ich war aber selber als Interessent damals noch nicht bereit, zu einem Seminar zu gehen. Ich wollte anders lernen. Ich wollte erstmal gucken, ist das überhaupt was für mich? Und habe gesehen, es gibt keinen digitalen Kurs dazu. Und dann habe ich mir einen Hypnotiseur gesucht und habe dem vorgeschlagen, zusammenzuarbeiten, dass er im Prinzip den Content macht, den Inhalt und ich das Ganze technisch und auch marketingtechnisch aufsetze. Und so ist das nächste Projekt entstanden. Und das habe ich dann mit sehr, sehr vielen Projekten so gemacht. Das ist nicht so aufgegangen, dass jedes hinterher 400 Euro auf den Punkt gebracht hat. Es gab welche, die sind total gefloppt. Da war einfach nicht der Bedarf da und die haben nicht viel Einnahmen gebracht. Aber es gab dann auch welche, die sind, ja, ich sag mal, durch die Decke gegangen und haben halt wesentlich mehr als diese 400 Euro gebracht. Und dann war irgendwann auch die Sicherheit da, dass ich das auf mehreren, sage ich mal, Füßen stehen habe und selbst wenn mal eins nicht mehr gut funktioniert, dass das andere das abfangen kann. Und dann ist irgendwann der Entschluss gekommen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich kündigen.
Wie schwer ist dir das auf einer Skala von 1 bis 10 gefallen, die Kündigung?
Ja, ich sag mal, am Anfang natürlich extrem schwer. Also wirklich, da war es eine glatte 10 und es ist so ein bisschen mit der Zeit, mit der Sicherheit, dass das andere eben funktioniert, ist es mir halt immer leichter gefallen. Und das war halt wirklich ein Prozess. Das war jetzt nicht auf einmal, dass ich gesagt habe, Gott sei Dank war ich da auch nicht naiv genug, zu sagen, okay, jetzt habe ich einmal dieses Geld im Monat verdient und nächsten Monat kündige ich, sondern ich habe es wirklich beiseite gelegt und habe geguckt, wie lange funktioniert das jetzt und habe auch dafür gesorgt, dass ich mir Freiraum schaffe, wenn ich kündige, dass ich auch eine Zeit lang durchhalte einfach, wenn mal nichts mehr kommt. Ne?
Gab es so einen Moment?
Ja, direkt nachdem ich gekündigt habe, weiß ich noch, war ich im Urlaub und komischerweise, oder heute erklärbar, aber damals komischerweise, ist das alles irgendwie eingebrochen. Und das lag dran, erst dachte ich, der liebe Gott will mich jetzt bestrafen, weil ich den sicheren Beamtenjob jetzt gekündigt habe. Das lag tatsächlich an dem Wetter und an dem Ferienbeginn. Die Leute waren nicht mehr im Internet, sondern sind ins Schwimmbad gefahren. Das ist so das Typische, man redet so von einem Sommerloch, ne, wo die Leute eben nicht am Computer sitzen. Und das war schon, habe ich dann Angst bekommen, ne? Sage ich auch ganz ehrlich. Und was aber dazu geführt hat, dass ich wieder angetrieben wurde, neue Sachen zu machen und zu sehen, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, damit das wieder hochgeht. Und das hat auch funktioniert und das hat sich natürlich dann in den Herbst-Wintermonaten doppelt ausgezahlt. Ne? Dass halt die Maßnahmen, die ich dann im Sommer getroffen habe, aus der Not heraus, dass sie eben auch in den guten Monaten dann gegriffen haben. Und ich muss auch vielleicht dazu sagen, ich war jetzt, damals waren alle froh, als ich in der Schule war. Ich war kein guter Schüler, ich habe so gerade eben meinen Realschulabschluss geschafft. Waren auch alle sehr froh, dass ich da den Job habe. Das hat es mir auch nochmal schwer gemacht. Ne? Also meine Eltern waren wirklich glücklich, dass ich da Beamter geworden bin, da die Ausbildung auch dann aber auch recht gut gemacht habe. Und deswegen war das schon für meine Eltern damals auch ein großer Batzen, die aber auch zum Ende hin dann gesehen haben, okay, das, was ich da mache, ist nicht einfach nur eine Eintagsfliege, sondern ich habe mich da wirklich drum gekümmert und bin da sehr gewissenhaft dran gegangen, bis sie dann auch immer gesagt haben, du, pass auf, wenn es dir so schlecht geht damit, dann mach das, wir stehen hinter dir.
Mhm. Was hat dich, ich würde gerne auf diesen Moment kommen, wenn du sagst, ich habe da Angst bekommen, ist ja auch nachvollziehbar. Mhm. Also ich kündige einen Job, ich gebe den Beamtenstatus auf, das ist ja ein massiver Schritt. Also kündigen in einem, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, einen normalen Bürojob zu kündigen, ist ja schon eine riesen Herausforderung. Mhm. Aber seinen Beamtenstatus abzugeben mit allen Dingen, die damit ja einhergehen, ist ja, finde ich, schon nochmal so eine Dimension größer. Und deswegen ist es völlig nachvollziehbar für mich, dass dann, wenn du siehst, okay, Moment mal, meine Umsätze brechen gerade ein, das geht natürlich ans Eingemachte. Was hat dich aus diesen Momenten rausgehört? Gab es da irgendwie, weiß ich nicht, Musik, Menschen, Geschichten, Bücher, die dir geholfen haben, da rauszukommen? Oder hast du dann wirklich einfach deine Energie gesammelt und hast gesagt, nee, ich muss auf andere Ideen kommen?
Ja, also mich bringt in so einem Bereich, das ist aber auch in allen Bereichen, mittlerweile weiß ich das, mich bringt dann nichts zur Ruhe. Ich muss dann aktiv werden. Also ich kann in so einem Moment, wo mich die Angst treibt, nicht abschalten, indem ich Musik höre, Sport mache oder sonst was. Ich bin im Kopf dann nur dabei, das fesselt mich dann. Mittlerweile kann ich da ein bisschen mehr damit umgehen. Früher konnte ich das noch nicht so gut. Und es hat mich wirklich einfach angetrieben, zu tun. Ne?
Okay. Du hast gerade schon von deinen Eltern gesprochen. Mhm. Waren das deine größten Kritiker bei diesem Schritt?
Ja, wenn auch nicht sehr, sehr deutlich. Also vielleicht habe ich da auch ein bisschen selber, also es war nicht so, dass sie auf mich eingeredet haben und gesagt haben, überleg dir das gut und mich davon wirklich so abgebracht haben. Das haben die nicht aktiv gemacht. Ja, natürlich haben die mir, weil sie sich Sorgen gemacht haben, gesagt, überleg's dir gut, aber sie sind jetzt nicht jeden Tag aktiv auf mich zugekommen und haben versucht, mir das irgendwie auszureden. Ich persönlich habe aber natürlich in meinem Kopf sie als meine größten Kritiker gesehen und mir war es ganz, ganz wichtig, meine Eltern zu überzeugen, dass das, was ich da mache, nicht irgendwie einfach nur so eine Sache ist aus der Laune heraus, sondern dass da Hand und Fuß hinter ist.
Was haben die Kollegen gesagt bei der Bundespolizei?
Sehr unterschiedlich. Also ich habe da lange mit nichts gesagt, ich habe das sehr, sehr plötzlich gemacht, also ich habe das nicht großartig angekündigt, habe es eigentlich erst dann gesagt, an dem Tag, wo ich wusste, ich habe noch genug Resturlaub, dass ich nicht mehr kommen muss.
Okay.
Also ungefähr so, ne? Natürlich bin ich dann noch hingegangen und alles und habe dann irgendwann so die Katze aus dem Sack gelassen und dann gab es halt verschiedene Sachen, also sehr viel Unverständnis, jetzt nicht auf eine böse Art und Weise, sondern einfach auch wahrscheinlich gut gemeint, nett gemeint, wie kannst du das tun und mach das nicht und dir geht's doch hier gut und du hast doch dein Geld und wenn nichts passiert, dann hast du das auch bis zu deinem Tode, ne? Also
Was hast du gesagt, wenn dir sowas gesagt wurde? Wie hast du reagiert?
Ich habe eigentlich sehr wenig erklärt, weil ich es nicht wollte und wusste auch, dass es die meisten Kollegen nicht verstehen werden. Das habe ich aber auch vorher immer schon gesehen, weil ich musste dir vorstellen, ich kam zur Nachtschicht und dann saß ich mit 6 Kollegen da und von den 6 haben 5 wirklich die ganze Nacht geschimpft, wie schlimm alles ist und wie schlecht alles ist. Und das steckt auch an und das zieht auch wahnsinnig runter. Und diese Kollegen waren es aber auch, wenn was mal was Gutes war, die konnten das nie zu schätzen wissen. Also die konnten wirklich alles. Und da habe ich nur gedacht, ich brauche mich nicht erklären, weil sie haben auch für alles irgendwie so ein Gegenargument. Und eigentlich bin ich da sehr offen mit umgegangen, gesagt, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Das hat aber nichts mit euch zu tun. Ich hatte wirklich immer gute Kollegen, muss ich auch wirklich sagen. Ich sage, mich stört das, dass ich mein Leben nach dem Dienstplan ausrichten muss, was ich gerade auch schon gesagt habe. Ich bin mit manchen Sachen, die von der Behörde her sind, so nicht einverstanden. Also muss ich ja auch nicht. Ja? Und habe halt den Entschluss gefasst, zu kündigen. Es gab da natürlich auch Gerüchte, ich hätte im Lotto gewonnen und keine Ahnung was. Ne? Ja, natürlich. Ne? Aber ja.
Was hast du denn bei der Bundespolizei gelernt, das dir heute noch hilft?
Ja, es waren natürlich also schon viele Sachen. Jetzt habe ich selber Mitarbeiter, die ich heute, glaube ich, besser führen kann, weil ich eben bei der Bundespolizei gelernt habe, auch Personal zu führen. Es ist aber ein großer Unterschied nochmal, habe ich jetzt auch festgestellt. Also wenn du Vorgesetzter in irgendeiner Behörde bist, das ist egal, ob das die Polizei ist oder ob das Feuerwehr oder Bundeswehr ist oder was auch immer, dann wirken sich deine Entscheidungen nicht auf dein Geld aus. Das heißt, wenn ich irgendwo Gruppenführer bin und treffe eine Entscheidung und die ist falsch oder ein Mitarbeiter führt das falsch aus, dann ist das nicht gut und man muss irgendwo die Konsequenz tragen, aber es tut nicht weh im Portemonnaie. Wenn du selbstständig bist, hast Mitarbeiter und es wird irgendwas nicht richtig gemacht oder sogar falsch gemacht, kann dich das sogar viel kosten. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das war schon diese soziale Kompetenz einfach gegenüber Mitarbeitern. Das habe ich da auf jeden Fall gelernt. Und auch viel, was Loyalität angeht, muss ich auch sagen, war das wirklich eine tolle Zeit, dass eben da ein großer so Zusammenhalt war. Auch wenn jemand mal private Probleme hatte, dass der immer aufgefangen wurde. Das sind auch so Sachen, die ich mir einfach mitgenommen habe. Ja, und das sind eigentlich so die Sachen, die ich, wo ich sage heute, oder wo ich viel von gelernt habe einfach.
Gibt es irgendwas jetzt mit Hinblick auf deine berufliche Neuorientierung, was du aus der heutigen Sicht anders machen würdest?
Ist immer schwer zu sagen. Natürlich hätte ich manche Sachen nicht mehr so gemacht zum heutigen Zeitpunkt. Wie zum Beispiel, ich habe es schon gesagt, ich reduziere sehr stark, war in sehr vielen Firmen involviert, bin auch irgendwo da hinter Sachen nachgerannt, die mich nicht glücklich machen, was ich damals nicht wusste. Wenn ich jetzt entscheiden könnte, würde ich das natürlich nicht mehr alles eingehen, diese ganzen Sachen. Aber auf der anderen Seite habe ich durch diese Zeit auch so viel gelernt, was mir jetzt zugute kommt und auch so viele Sachen, wo ich jetzt den Mut zu habe, den ich vor ein paar Jahren nicht gehabt hätte. Und deswegen wäre es eigentlich falsch zu sagen, ich würde das anders machen. Weil letztendlich das, was ich mitgenommen habe, schon den Wert hat, dass man sagt, es hat sich gelohnt, diese Erfahrung zu machen. Und das kann ich eigentlich auf fast alles, was ich in dem neuen Job jetzt, sage ich mal, gemacht habe, wirklich so ziehen, dass ich sage, okay, ich habe Fehler gemacht, aber ich habe auch immer aus diesen Fehlern gelernt und teilweise ist man ja dann auch mit einem blauen Auge irgendwie davon gekommen und wenn man diesen Fehler nicht gemacht hätte, wäre es vielleicht irgendwann mal im großen Rahmen schlimmer gekommen.
Lass uns noch weiter in deine Vergangenheit blicken. Wie warst du denn als Kind? Also wie war der kleine junge Oliver?
Ja, ich glaube, im Bereich Kindergarten, Grundschule und auch die ersten Jahre der Realschule war ich, glaube ich, der liebe Junge, sage ich mal. War durchschnittlich in der Schule, habe viel Sport gemacht damals, Fußball, Tennis, Tischtennis, habe auch viele Sportarten einfach ausprobiert, war da sehr aktiv immer und dann kam halt irgendwann, ich glaube so ab der 7. Klasse Realschule war das, wo ich dann, ja, falsche Freunde hört sich immer so an, aber wo ich auf einen falschen Umgang, glaube ich, hatte und wo ich einfach auch die Prioritäten anders gelegt hatte, wo ich dann viel Sport aufgehört habe und lieber andere Sachen gemacht habe, auch viel dummes Zeug gemacht habe und dann auch in der Schule eben schlecht wurde. Und das waren so die letzten 3 Jahre auf Realschule, muss ich wirklich sagen, wo ich dann, ja, wie gesagt, auch gerade auch den Realschulabschluss geschafft habe, weil ich eben überhaupt nicht mehr gelernt habe und das alles für unwichtig gehalten habe und eigentlich auch froh war, muss ich auch meinen Eltern sehr danken, dass sie mir teilweise, als sie das dann gemerkt haben, auch den Umgang mit den Leuten halt untersagt haben, um eigentlich wieder auf die Spur zu kommen. Und das hat dann Gott sei Dank auch wieder durch die Zeit bei der Polizei oder durch die Bewerbung bei der Polizei halt auch funktioniert.
Du hast eben schon von deinem Vater gesprochen, der selbstständig ist oder war. Mhm. Was genau hat er gemacht?
Mein Vater hat einen Fliesenhandel, verkauft Fliesen.
Okay. Und deine Mutter hat was beruflich gemacht?
Meine Mutter hat damals eine Bankkauffrau-Lehre gemacht, hat dann, sagen wir mal, viele verschiedene Bürojobs gemacht, hat dann lange nicht gearbeitet, als ich dann eben auf die Welt kam. Danach wieder eingestiegen, hat auch mal im Büro dann beim Immobilienmakler gearbeitet, zuletzt dann im Großhandel. Also ein, ich sage einfach mal, Standard-Büro-Angestellten-Job.
Und was ist der Grund für deinen Vater gewesen, dass er dir immer gesagt hat, Jürgen, mach dich nicht selbstständig?
Ja, man sagt ja immer, man ist selbst und ständig, ne? Man muss sich um vieles kümmern. Man muss dafür sorgen, gerade wenn man es vielleicht auch anders gewöhnt ist, dass halt die Brötchen auf den Tisch kommen irgendwo. Und natürlich gibt es auch viele Hürden, die man eben meistern muss oder eben Schwierigkeiten. Und ich glaube auch, dass mein Vater mir damals halt nicht zugetraut hat, diese Entscheidung halt treffen zu können und damit umgehen zu können, weil er wusste, okay, da kommt das und das auf mich zu und da wollte mir da nichts Böses mit. Ich glaube einfach nur, dass er gesagt hat, okay, auch vielleicht aufgrund dessen, dass ich eben da die letzten Jahre in der Realschule so ein bisschen Larifari war und nichts mehr für ernst genommen habe, dass er vielleicht nicht gedacht hat, dass ich das halt wirklich irgendwie so meistern kann.
Aber waren dann, es gibt ja Eltern, die dann, auch wenn die Kinder schlecht in der Schule sind, ein unglaubliches Selbstvertrauen in die Kinder legen, indem sie sagen, hey, Schule ist eine Welt, aber es kommt später noch eine ganz andere Welt und die hat meistens nicht mit Schule zu tun. Ist deinen Eltern das gelungen, dass sie Selbstbewusstsein in dich pflanzen?
Ja, das ist natürlich, wenn man da jetzt eine Antwort drauf gibt, wenn ich jetzt sage, nein, hört sich vielleicht sehr schofel an. Es ist aber auch nicht so, dass sie mir das genommen haben. Ich glaube nicht, dass ich wurde sehr bodenständig erzogen. Ich hatte auch viele, viele Freiheiten, durfte auch viel. Mein Vater war eher immer so, dass er mir von Sachen abgeraten hat und mir vielleicht auch manchmal nicht das Selbstbewusstsein gegeben hat. Aber, und meine Mutter war eher so, dass sie gesagt hat, nee, mach das mal, ich finde das toll, wenn du sowas machst. Aber ich muss auch dazu sagen, natürlich war das manchmal schwierig, dass mein Vater gesagt hat, nee, glaube ich nicht, dass du das schaffst und keine Ahnung was, weil bei mir hat das auch so ein Ehrgeiz irgendwie geweckt, dass ich ihm hinterher beweisen wollte, hier siehst du, habe ich jetzt eben doch geschafft. Ne? Deswegen wäre das einfach jetzt, glaube ich, unfair zu sagen, jetzt die haben es nicht geschafft, mich selbstbewusst zu machen, weil vielleicht hat er es durch seine Art und Weise, dass er mir manches nicht zugetraut hat, genau dadurch geschafft, mich selbstbewusster zu machen.
Ne? Was wolltest du als Kind werden?
Ich wollte früher tatsächlich mal Feuerwehrmann werden, aber keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß noch, dass ich, als ich mich auf Realschule, da stellt man sich ja dann vor, da bin ich mit meiner Mutter dann zum Direktor gegangen und der hatte damals gefragt, was ich werden will und da hatte ich gesagt Feuerwehrmann, keine Ahnung warum. Und dann habe ich lange irgendwie gar keine Vorstellung gehabt. Ich habe dann in der 9. Klasse im Schülerbetriebspraktikum habe ich in einem Kaufhaus in Münster gemacht als Einzelhandelskaufmann. Auch da weiß ich wieder nicht, warum ich das gemacht habe, kann ich heute gar nicht sagen. Das hat mich weder gereizt, noch hat mir das dann auch im Nachhinein Spaß gemacht. Ich wusste es einfach lange nicht. Und irgendwann kam dann so der Wunsch auf, wirklich Polizist zu werden. Das war aber sehr spät erst. Das war wirklich erst so, 9. Klasse, glaube ich.
Gab es einen ausschlaggebenden Moment dafür oder kam es vom Himmel gefallen?
Nee, es war halt wirklich so, man hatte dann hier und da mal mit der Polizei zu tun. Ich jetzt nicht persönlich, aber man war mit vor Ort irgendwo, wo mal was war. Ich kann mich noch erinnern, ja, mal, da hat es so gedämmert und irgendwas war da in einem Wald. Ich weiß heute nicht, was das war. Da waren eben Menschen, das kam uns alles ganz komisch vor. Und da haben wir die Polizei gerufen. Und die kamen dann und haben auch geguckt. Und da war auch irgendwas, also ich habe jetzt noch so in Erinnerung, dass die da irgendwas gemacht haben. Was weiß ich, eine Sekte oder keine Ahnung was. Ich weiß nur, dass es alles sehr gruselig und sehr befremdlich war als Kind. Und als die dann da standen, haben die uns auch beruhigt, die Polizisten. Und ich fand das irgendwie toll, dass die kamen und die haben uns jetzt nicht aus einer Notsituation geholfen, aber die haben eine wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt und ich fand die toll. Ich habe dann zu denen aufgeschaut und gedacht so, das war toll, dass die jetzt da waren und uns irgendwo geholfen haben. Und da habe ich so gedacht so, ich fände das auch toll, wenn ich irgendwo mal hinkomme und der oder diejenige ist dann dankbar und sagt, oh, ich bin froh, dass sie hier sind. Ja, und oder gerade hatte ich noch Angst und jetzt habe ich keine Angst mehr. Das war, glaube ich, so der Moment, wo ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe.
Für alle Polizisten und Polizistinnen, die zuhören, ist das natürlich ein schöner Impuls, beim nächsten Tatort darauf zu achten, was für kleine Kinder stehen hier so herum, wie reagieren die, wie geht's denen, was das ausmacht, ne, im Leben.
Wahnsinn. Ich kann mich auch noch.
So ein Erlebnis und das ist deine berufliche Laufbahn gewesen dann erstmal. Das ist schon verrückt.
Das war auch hinter der Grund, muss ich auch sagen. Wenn mich einer fragt, warum bist du Polizist geworden? Ich wollte Leuten helfen. Mhm. Das war wirklich der Grund. Und ein Grund von den vielen, warum ich letztendlich auch die Entscheidung getroffen habe, zu kündigen, war eben, weil ich eben auch gesehen habe, ich helfe eigentlich gar nicht mehr. Also es ist leider alles sehr zum Verwaltungsinstrument geworden und auch bei der Polizei, muss man so ehrlich sagen, geht es heute um Zahlen. Ne? Also wird man auch daran gemessen, wie viel man aufs Papier bringt, ne? Und nicht, glaube ich, was man tatsächlich leistet. Ne? Ich will das nicht auf alles beziehen, aber klar, und guter Hinweis, habe ich jetzt gar nicht dran so gedacht, aber für mich war das wirklich ein Schlüsselmoment. Ne?
Wenn du so auf die Erfolge und Enttäuschungen deines Lebens blickst, gibt es was wie einen roten Faden, der sich durch alles zieht?
Nein, gibt es tatsächlich nicht. Die Erkenntnis muss ich auch immer wieder machen. Ich weiß noch früher, was heißt früher, so die Zeit bei der Polizei gar nicht. Und als ich dann angefangen habe zu überlegen, was anderes zu machen, dann schwirrte immer mal so das Wort Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe das immer gedacht, brauche ich nicht. Ich bin ja meine Persönlichkeit und wofür braucht man sowas? Und ich habe aber jetzt erkannt, wie wichtig das eigentlich ist, egal auf welche Art und Weise, ob man sich jetzt helfen lässt, seine Persönlichkeit zu entwickeln oder ob man es anhand von schönen oder auch schlechten Erfahrungen halt einfach entwickelt. Aber ich habe einfach nur gesehen, die Prioritäten und das Ganze, das ändert sich irgendwo. Ich weiß mittlerweile, dass auf schlechte Zeiten immer gute Zeiten folgen und dass auf gute Zeiten auch wieder schlechte Zeiten folgen. Das ist vielleicht so das, was sich wirklich so beständig durch mein Leben, aber wahrscheinlich auch durch jedes andere Leben irgendwo zieht. Und ich glaube, das muss man einfach irgendwo so akzeptieren, dass das so kommt. Und das motiviert mich auch, wenn mal eine schlechte Zeit ist. Und das holt mich aber auch runter, wenn mal eine besonders gute Zeit ist, dass man weiß, es kann auch immer wieder anders kommen. Aber es gibt sonst keinen roten Faden, wo ich sage, da langele ich mich dran lang, sondern werde selber immer wieder von mir überrascht, wie auch jetzt Ende letzten Jahres, dass sich meine Prioritäten total verschieben und dass ich ganz andere Ziele mittlerweile habe als noch letztes Jahr. Ne? Mhm.
Wie bekommst du Input für deine persönliche Weiterentwicklung, abgesehen davon, dass das Leben der beste Lehrer ist?
Dadurch, dass ich tatsächlich mich viel belese darüber, das sind jetzt gar nicht unbedingt immer irgendwelche Bücher, sondern es gibt mittlerweile auch sehr viele Channels auf YouTube, die ich mir angucke zu dem Bereich, wo ich mir einfach Tipps hole in verschiedenen Lebenslagen. Ich mache auch jedes Jahr mal so eine Selbstanalyse, das habe ich mir so ein bisschen von Tony Robbins geholt, sage ich mal, ich weiß nicht, vielleicht ein Begriff, Wheel of Life, ja. Das habe ich mir so ein bisschen umdefiniert, sodass es für mich gut passt und beleuchte einfach mal oder versuche mal so aus der Helikopterperspektive so ein paar Bereiche meines Lebens einfach zu betrachten und zu gucken, wo sind denn die Ecken und Kanten, dass das wieder rund läuft. Das mache ich schon regelmäßig. Und ich habe natürlich, wenn mich irgendwas sehr stark belastet, womit ich nicht zurechtkomme, suche ich mir schon aktiv Hilfe. Also Gott sei Dank habe ich mittlerweile auch ein Netzwerk von vielen Menschen, die auch schon durch manche Situationen gegangen sind. Und dann gucke ich schon, wie ich damit am besten umgehen kann. Ne? Ich musste mir auch zum Beispiel Hilfe holen, wo ich letztes Jahr gemerkt habe, hey, das, was ich jetzt hier gerade alles mache, das ist nicht mehr das irgendwie, das war auch ganz schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil ich schon in so vielen Sachen so tief drin war und gedacht habe, ah, jetzt kann ich nicht rausgehen. Bis ich mich irgendwann mal mit jemandem unterhalten habe und habe gesagt, du, das ist doch ein ganz großes Geschenk einfach, ne, wenn du jetzt mal diese Erkenntnis hast und es ist einfach mal eine neue Chance, wieder Luft zu holen, Anlauf zu nehmen und mal dein Leben wieder neu zu sortieren. Wobei ich jetzt nicht an einem Punkt war, wo alles in Scherben lag. Das war weitaus nicht so, aber ich war halt einfach nicht mehr so glücklich, wie ich es sein wollte. Ne? Hm. Und so ziehe ich mir halt aus verschiedenen Quellen oder eben auch aus meinem Netzwerk die Hilfen, wenn ich irgendwo sehe, so, ich weiß mit Sachen nicht umzugehen und wie kann ich da meine Persönlichkeit hin besser entwickeln, um solche Sachen zu meistern.
Hast du einen Coach?
Nicht einen, nein. Also,
okay. Also punktuell und anlassbezogen genau, für.
Ja.
Okay. Und hast du einen guten YouTube-Kanal, den du empfehlen kannst, der dich da regelmäßig mit gutem Content füttert?
Nein.
Okay. Dann kommen wir mit Blick auf den Abschluss des Gesprächs zu den zwei Rubriken, die ich ganz am Anfang schon angekündigt hatte. Das sind einmal die Halbsätze. Ich würde einen Satz beginnen und du beendest ihn spontan. Das kann kurz oder lang sein, das ist ganz dir überlassen. Probleme löse ich, indem ich
immer nach Lösungen suche.
Anders machen heißt für mich,
Dinge so zu machen, wie sie dir nicht von der Gesellschaft oder von anderen äußeren Einflüssen vorgegeben werden, sondern so, wie man sie für sich selbst als richtig empfindet und wie sie sich gut anfühlen.
Dankbar bin ich besonders für,
dass ich gesund bin, dass meine Eltern und meine mir nahestehenden Personen gesund sind und dass ich mittlerweile wirklich ein wahnsinnig freies Leben führen kann.
Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich
wahrscheinlich mehr arbeiten, aber heute auch die Zeit wirklich nutzen, um mal nichts zu tun oder Dinge, die mir einfach gut tun.
Kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich schmeiße dir einfach einen Begriff zu und du kannst kurz oder lang darauf reagieren, wie du möchtest. Okay. E-Book.
Ein tolles Medium, um schnell Informationen zu bekommen. Habe aber mittlerweile zu E-Books die Meinung, dass sie oldschool sind und würde heute alles interaktiver machen, weil das Internet halt die Möglichkeiten bietet, zum Beispiel in Form von Mitgliedschaften, wo man eben auch mit Videos eben arbeiten kann und Audios im Gegensatz zum E-Book.
Lieblingsbuch?
Habe ich mehrere. Eins verfolgt mich immer und das ist Sorge, dich nicht lebe von Dale Carnegie.
Leidenschaft?
Mein Hund.
Auszeit?
Am liebsten aktiv und nicht da, wo man vom Alltag eingeholt wird, also wo man weg ist von allem, was einem zu Hause, sage ich mal, jeden Tag gegeben wird.
Gibt es einen gewissen Ort für dich, wo das ist, wo du das findest?
Ja, am Meer und in den Bergen. Also ist tatsächlich, ich mag beides sehr gerne. Ich mag es total, das Meer zu sehen, am Meer zu stehen, am Meer zu sitzen, darin zu schwimmen. Ich mag es aber auch genauso gerne, große, teilweise ein bisschen bedrohlich wirkende Berge halt zu sehen.
Oliver, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, und zwar, dass jeder Mensch einfach mal in sich reinhören muss und einfach mal schauen muss, ist er mit der jetzigen Situation, muss jetzt nicht punktuell sein, aber ist er mit der Situation, wie sie ist, glücklich und oder sagt er einfach nur, ich arbeite auf irgendwas hin, dass das vielleicht bald vorbei ist. Weil ich glaube immer, wenn Menschen glücklich sind, dann braucht man auch niemanden dazu antreiben, irgendwas zu verändern. Aber ich möchte auch jeden dazu animieren, dass man sich nicht von irgendwelchen Glaubenssätzen oder von Dingen, die einem die Gesellschaft mitgeben, wirklich in eine Sache halt drängen lassen muss und sagen muss, das muss so sein, wie es ist. Also typisches Beispiel ist halt immer, mach eine gute Schulausbildung, mach eine Ausbildung, nimm dir einen sicheren Job an, geh 9-to-5 arbeiten und hast irgendwann deine Rente. Und ich glaube einfach, dass das nicht so ist und dass das erfundene Sachen sind, nach denen man nicht leben muss und dass es eben auch, ich glaube wirklich auch für jeden Möglichkeiten gibt, sein Leben zu ändern, wenn man es wirklich möchte.
Es geht halt auch anders. Ich danke dir für dieses offene und ehrliche Gespräch.
Sehr gerne, mir sehr viel Spaß gemacht.
Und kennst du jemanden, der diese Folge unbedingt hören sollte? Dann leite sie doch einfach weiter. Wenn dir die Qualität und die Gäste meines Podcasts gefallen, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast, folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.